große Gotteslob
genannt. Hatte ich ursprünglich nicht so vor, kam mir dann während der Vorbereitung auf einmal, dass ich das Thema nochmal anders benenne. Und das große Gotteslob meint jetzt nicht, damit wir das gleich mal von vornherein in die richtige Richtung bringen, dieses Lob von uns zu Gott, großer Gott, wir loben dich, alles gut, das tun wir, das sollen wir tun, ja. Nein, es geht darum, das große Gotteslob von Gott über uns Menschen. Das große Gotteslob Gottes. Und da habe ich jetzt einen Text dabei aus der Offenbarung an die Gemeinde zu Philadelphia. Die Gemeinde zu Philadelphia, die schneidet ja sehr gut ab. Allerdings muss man sagen, dass Jesus von einer Ausnahme abgesehen, eigentlich kann man sagen von zwei Ausnahmen, wenn er die Sendschreiben schreiben an die Gemeinden von Jesus bzw. Johannes, der hier klare Offenbarung hatte von Jesus, anschaut. Es geht ja eigentlich immer mit dem Lob los, wie gesagt, mit zwei Ausnahmen. Also stört euch bitte nicht daran, wenn es hier sehr positiv zugeht. Und es heißt ja immer auch zum Schluss, so hört, was der Geist den Gemeinden sagt. Also die ganzen Botschaften, die waren nicht nur speziell an eine Gemeinde gerichtet, sondern sie gelten grundsätzlich der ganzen Gemeinde, im ganzen Leib Jesus. Und so auch hier dieser Text. Und das schreibt oder ruft Jesus aus, also Johannes hatte da wohl sehr direkt von Jesus hier Botschaft empfangen. Und das Erste, was Jesus sagt, oder kurz nachdem er auch sagt, er hat offene Türen und so weiter, gehe ich nachher darauf ein, ich weiß alles, was du tust. Also Gott sieht uns total. Und ich habe eine Tür für dich geöffnet, die niemand schließen kann, denn du bist nicht stark. Aber hast an meinem Wort festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet. Das war alles. Kurzes, knackiges, dickes, fettes Lob. Ich werde einige von denen, die zu Satan gehören, sie lügen, denn sie gehen, sie geben sich als Juden aus, sind es aber nicht, dazu bringen, zu kommen und sich vor deinen Füßen niederzuwerfen. Sie werden erkennen, dass ich dich geliebt habe. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein kostbares Wort, dass du an Philadelphia, mehr noch an deine Gemeinde, deinen Leib Jesu gerichtet hast, an die Gemeinden, die es in verschiedenen Orten bereits entstanden sind. Und ich danke dir, dass du dieses Wort auch für uns in unserer Mitte lebendig machen möchtest und kannst. Und dazu bitte ich dich, Vater, dass du mir Gnade schenkst beim Austeilen. Ich bitte dich aber auch, Herr, dass du Gnade schenkst beim Hören deines Wortes, dass du nicht nur Ohren, sondern Herzen öffnest. Und ich danke dir, ich darf wissen, du hast für jeden etwas, vielleicht auch was ganz Bestimmtes, und das soll gehört werden, das soll angenommen werden, das soll gegessen werden in Jesu Namen. Amen. Ja, das große Gotteslob. Es beginnt, dass Jesus sagt, ich sehe alles, ich habe für dich eine Tür geöffnet, die niemand schließen kann, denn, also er begründet es, denn du bist nicht stark. Also das ist ja mal eine tolle Ermutigung. Es waren ja ein paar Bilder dabei hier, die der Sammy ausgegraben hat. Da war ich noch jung und voller Kraft. Heute bin ich nur noch voller Kraft. Nee. Also wenn mir da einer gesagt hätte, also weißt was du, ich habe vor dir Türen geöffnet, der rote Teppich ist bereitet. Und ich sehe alles, was du tust, das hört sich ja sehr positiv an, da ist wohl was in Bewegung, aber du bist ein Softie. Du hast keine Power. Du bist schwach. Keine Dynamis steht hier. Also Dynamik kennen wir ja. Also Dynamis steht hier im Griechischen. Da fehlt der Sprit, da fehlt die Power. Jetzt müssen wir noch nicht schauen, wie ist gemeint. Womöglich hatte die Gemeinde nicht so viel Dynamis oder Kraft, Power. Aber die Ausleger sind sich hier ziemlich einig. Hauptpunkt war offensichtlich, und deswegen auch die Einleitung, wo ich gesagt habe, ich gehe nochmal drauf ein, ich öffne Türen, die niemand schließt, und umgekehrt, ich schließe aber auch Türen, die niemand öffnet. Offensichtlich hatten sie so viel Widerstand, dass A, Evangelisation, und selbst wenn Evangelisation die Kultur oder die Gesellschaft um sie herum so stark war, dass ein Dazukommen von Menschen sehr schwierig wurde. Und das sehen wir auch bis heute, dass es da einfach Unterschiede gibt. Weltweit gibt es einen Unterschied, in Deutschland, die gibt es in Europa, die gibt es weltweit. Und darunter hat diese Gemeinde gelitten. Wir haben womöglich gesagt, Moment mal, wir sind doch auch, wir sprechen doch auch Zeugnisse aus, wir sprechen doch auch Nachbarn an, wir beten doch auch, wir gehen doch auch auf Menschen zu. Wir tun doch auch, was wir können. Aber egal wo oder egal, was wir eigentlich einstellen, wir kriegen immer einen auf den Latz. So sind wir uns auch vergangenes Jahr und auch jetzt im Jahr wieder in Gesprächen uns vorgekommen, wo es darum ging, ob wir vielleicht draußen Gottesdienste machen können, wo ich sagen muss, sag mal, was ist eigentlich los? Man ist nicht unbedingt willkommen. Und ich sage immer dazu, das muss gar nicht das schlechteste Zeichen sein, weil Jesus sagt ja auch mal an anderer Stelle, weh euch, wenn euch alle Menschen wohlreden. Da darf man immer wieder mal gucken, ob man auf Kurs ist. Aber es ist nicht schön. Also jedem von uns gefällt es natürlich besser, wenn man wohin kommt und man hat das Gefühl, man ist willkommen. Jeder von uns freut sich, wenn er sich in irgendeiner Sache, sei es deinem Beruf, deiner Arbeit, oder eben auch, wie du geistlich unterwegs bist für Gott, wenn du das Gefühl hast, ha, vielleicht nicht alle, aber es stößt doch in meiner Nachbarschaft, es stößt in meinem Arbeitsplatz. Es gibt da einfach Leute, die das auch sehen, die das willkommen heißen, die sich darüber freuen, die das progressiv gut finden. Nein, das war offensichtlich nicht der Fall. Und das Beruhigende ist, wenn wir die Evangelien kennen, wenn wir das Neue Testament kennen, müssen wir ehrlich gestanden zum Ergebnis kommen, letzten Endes sind wir immer schwach. Im Blick auf Gott oder was bei Gott möglich ist, oder wie wir mit Gott unterwegs sind, kommen wir doch immer wieder an unsere Grenzen und merken, wie schwach wir Menschen doch eigentlich sind. Das Psalmwort, das bekannte Psalmwort, wer bist du Mensch, dass du Gott dich seiner erbarmst. Wir stellen immer wieder fest, dass wir Grenzen haben und nicht so agieren können. Vielleicht auch, obwohl wir viel gelernt haben, obwohl wir gute Ausbildung haben, wo wir merken, wir sind doch schwach. Schwäche, von sich selbst enttäuscht zu sein, ist leider immer wieder ein Grund aufzugeben. Denkt an die Talente, Pfunde, von denen Jesus das Gleichnis berichtet, wo der eine, der dieses eine Talent, dieses eine Pfund bekommt, vor lauter Frust, weil es ja so wenig ist, begräbt. Hinter diesem Enttäuschtsein, von sich schwach sein, was ja Paulus auch sagt, er weiß, dass er schwach ist, aber er wechselt dann und sagt, ich weiß aber auch, dass da, wo ich schwach bin, bin ich stark. Weil in dem Moment, wo ich weiß, dass ich selber nichts kann, ohne mich könnt ihr nichts tun, da kann die Kraft Gottes kommen, da kann Gott etwas tun, was ich sowieso nicht könnte. Er bleibt nicht in dem stehen. Und ich sage mal, hinter diesem Aufgeben wollen, diesem Frustriertsein, von persönlicher Schwäche, von persönlichem Versagen. Ich glaube, da steckt auch eine Portion an Neid. Ich habe früher mal gern so Western angeguckt. Meine Lieblingsgeschichten beim Einschlafen waren Winnetou, Karl May und Old Shatterhand, beziehungsweise Lederstrumpf. Schwäche ist ja kein Thema. Wir feiern heute auch Muttertag. Ist ja mir sehr peinlich, dass es vielleicht heute ein bisschen an den Rand gerückt ist. Wie sieht es da aus? Kann ich mich freuen, dass ich Mutter bin? Kann ich mich mit denen freuen, die Mutter sind und ich selber bin es nicht? Kann ich mich freuen, dass ich Mutter bin, obwohl ich vielleicht manchmal denke, also ganz ehrlich, wenn ich so meine Brüder anschaue und ich weiß, als Eltern gibt es so Phasen, wo du dich fragst, was habe ich eigentlich alles verbockt oder verschossen und laufen meine Kinder eigentlich so, wie ich es gerne, ja, wenn sie klein sind, ist das alles easy, da machen die, da finden die dich auch ganz toll und du bist der Beste, du bist der Größte, die Mama und der Papa sind die Kings. Ich möchte nichts sagen, aber das könnte sich ansatzweise ändern, zu gewissen Zeiten natürlich nur ganz kurz. Und immer mehr Frauen, Mütter, wenn das stimmt, was ich lese, lassen es mal raus und sagen, eigentlich muss ich sagen, manchmal wäre ich froh, ich hätte keine Kinder. Bertolt Auerbach sagt, das war ein deutscher Kulturpolitiker und Schriftsteller, wer nicht zufrieden ist mit dem, was er hat, wäre auch nicht mit dem zufrieden, was er haben möchte. Und ich glaube, da steckt eine große Wahrheit dahinter. Und Paulus drückt es anders aus. Er sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 7, ein jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen ist. Ich habe ja noch ein anderes Zitat von Søren Kierkegaard, dänischer Theologe, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Wir wissen das, jeder von uns weiß, dass Vergleichen doof ist. Du findest immer einen, und da sind wir wieder bei Lederstrumpf von Karl May, du findest immer einen, der den Revolver schneller zieht wie du. Du findest immer einen, der irgendwas besser kann, womöglich auch das, was du gut kannst, besser kann wie du. Und Paulus schreibt hier an die Korinther, es geht um Ehe, aber er bezieht es auch auf Sklaverei und sagt, hey, wenn du als Sklave berufen worden bist, wenn du als verheiratet berufen worden bist, und es könntest die Liste, könntest du es unendlich fortsetzen. Bleibe in dem Stand, in dem du berufen worden bist und meinst nicht, jetzt weil du gläubig bist, weil sich offensichtlich auch andere Türen auftun, weil du vielleicht auch was von Freiheit verschmeckt hast, glaub nicht, wenn du das jetzt abstellst oder änderst, und da ging es ja tatsächlich darum, dass Ehepartner, die einen ungläubigen Partner hatten, die ernsthafte Überlegung hatten, ob sie sich trennen sollten, um des Evangeliums willen. Und dann sagt Paulus, nein. Klar, wenn der Partner sagt, er hält es mit dir nicht mehr aus, er will dich verlassen, okay, lass ihn ziehen. Und wenn du Sklave bist und kannst frei werden, mach Gebrauch davon. Aber denk ja nicht, dass automatisch durch das, dass du diesen Stand, in dem du gerade bist, änderst, alles besser wird. Also so viel, kurz zum Muttertag. Vielleicht bist du gerade als Mutter auch in einer schwierigen Phase, wo du manchmal denkst, und Karin und ich, wir kennen solche Phasen. Wenn ihr wollt, können wir da mal aus dem Nähkästchen plaudern. Aber wir sind nicht scharf drauf. Denk nicht, es wäre besser, wenn du keine Kinder hättest. Oder vielleicht zwei, drei mehr oder zwei, drei weniger. Sei dankbar für das, was du hast. Und wenn du vielleicht keine hast oder noch nicht hast, denk nicht, es wäre alles besser, wenn es so ist, wenn das anders wäre. Vielleicht. Aber wenn es doch stimmt, was wir so oft sagen, Jesus macht keine Fehler, dann ist er vielleicht auch kein Fehler. Und er weiß ja, wann er wen beruft. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn der Vater zieht ihn. Jesus weiß genau den Zeitpunkt, wann er dich zieht. Und er macht keine Fehler. Zweifelt es nicht länger an, dass Jesus tatsächlich keine Fehler macht und dass er genau weiß, dass so wie du jetzt gerade bist, in der Situation, auch in dem Beruf, vielleicht auch in der Schwierigkeit, es hindert ihn nicht, dass das Evangelium in dir, in deinem Leben sich entfalten kann. Jetzt kommt das positive Aber. Immer wenn sonst das Aber kam, wenn er die Sendschreiben lässt an die Gemeinden, uns kommt Aber, da zuckt es, da rauscht es, gell? Da kommt Aber. Du gehst nach den Werken der Nikolaiten. Du bist auf dem Weg Bileams. Du sagst zwar, dass du stark bist, dass du groß bist, dass du reich bist, dass du den Checkung hast, dass du Durchblick hast. Aber du bist nackt, arm, blind und bloß. Aber da kommt immer das Aber. Und da kommt auch ein Aber. Und ich kann mir vorstellen, wo Johannes das empfängt. Und nach dieser Vorgeschichte, das ist ja das vorletzte Schreiben, und das Aber kommt, denkt, was kommt jetzt wieder? Das hat er wieder Gemeinde so aufgebaut, was kriegt sie jetzt? Und jetzt kommt ein positives Aber. Oh, wie schön, wenn unser Aber ab und zu einmal positiv ist. Zwischendurch mal. Aber du hast mein Wort festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet. Festhalten, hochhalten. Ich halte Dinge oder Personen fest, die mir wertvoll sind, oder? Jesus sagt ganz pragmatisch, wo euer Schatz ist, wird euer Herz sein. Festhalten hat auch etwas mit Feiern zu tun. Ein Fest abhalten. Das gleiche Wort, nur auseinander. Du wirst doch kein Fest feiern, gell, Werner? Wenn du irgendwas festhalten willst, so ein Kerl, 80 Jahre lang mit Gottes Gnade, unverdient, selbst wenn ich selber drüber nachdenke, ich würde mir einen Löffel hauen und denke, den Kerl, den du sonst wo nachschiebe. Nein, Gottes Gnade, ein Fest feiern zu seiner Ehre. Und das ist der Grund, warum auch Jesus, warum Gott immer wieder auffordert, auch im Alten Bund, er fordert das Volk immer wieder auf zu festen. Warum? Weil sie festhalten sollen, sie in Erinnerung rufen sollen, was Gott für sie getan hat. Und dass Gott sie, den Kümmerling, die kleine Haufe, die es nicht verdient haben, deren Kraft klein ist, die, wo man sagen kann, Israel, du bist schwach, du bist nicht stark. Also wörtlich heißt es denn, du hast eine kleine Kraft, mini, 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 die nimmt Gott immer wieder und sagt, das reicht mir. Und es hat diese Gemeinde offensichtlich, deren Türen wie verschlossen wirkten. Wo man sagt, Menschenskinder, was ist denn hier für eine evangelistische Power? Ist schon ein halber Nullinger. Warum tragen unsere Bemühungen keine Frucht, augenscheinlich? Es bekommt diese Gemeinde eine ganz einfache Sache, die Jesus mega freut. Man könnte ja meinen, Menschenskinder, ihr habt so ein tolles technisches Equipment, ihr habt den neuesten digitalen Mischpult, ihr habt eine super Soundanlage, ein riesen Gemeindehaus gebaut, so einladend, alles ist super hergerichtet, fast ein kleiner Tempel. Ihr habt 5 vollzeitliche Pastoren und bababa. Und er sagt, so eigentlich lapidar, menschlich. Ihr habt mein Wort gehalten, festgehalten. Und ihr habt meinen Namen nicht missbraucht oder meinen Namen nicht verleugnet. Wenn es darum ging und er gefragt wurde, sag mal, gehörst du auch zu dem Club? Habt ihr gesagt, ja, ich gehöre zu dem Club. Der da, der Rosensteinstraße. Da die alte Schreinerhütte. Dringend sanierungsbedürftig, außen zumindest. Ja, ich gehöre auch dazu. Es tut mir leid, es ist halt so. Und Jesus freut sich da so drüber, dass er das über die Maßen lobt und sagt, hey, Jungs, Mädels, das freut mich so, dass ich weiß, wo es dir wehtut. Ich weiß, wo du drunter leidest, sei es evangelistisch oder wo du merkst um deine eigene Schwachheit, ich weiß, dass es euch so wehtut. Das weiß ich. Aber ich will dir zurufen, ich glaube wirklich, es ist auch ein Ruf an uns als Gemeinde. Nicht nur an uns, aber auch an uns als Gemeinde. Hey, lasst euch doch nicht in das, was vor der Welt groß ist, was die Welt lobt, wo alles wohlredet, was vielleicht auch manche wollen, was manche auch von Gemeinden erwarten und. Lasst euch doch von dem nicht so runterziehen und uns so kleinreden, weil die anderen, die meinen, dass sie so groß und stark sind, dass sie die Checkung haben, dass sie es ja besser machen, weil sie ja groß geworden sind. Laodicea war wahrscheinlich die größte Gemeinde, die Jesus tituliert, du bist nackt, arm, blind und bloß. Super Zeugnis. Die war der Überzeugung, wir haben es gecheckt, wir haben den Stiefel gefressen. Wir haben den Durchblick. Also ich halte etwas fest, was mir wertvoll ist. Müsst ihr mal Sammler fragen. Ich kenne einen. Du wirst nicht das, was dir lieb ist und was dir gefällt. Und wenn es auf deinem Wohnzimmerschrank steht und wenn es nur eine alte Uhr vom Onkel ist, die du geerbt hast, die wirst du nicht hergeben. Oder wenn es eine Güllebombe ist, Uwe, gell? Das halten wir fest. Feiere deinen Stand. Feiere das, was du hast von Gott, was du auch an Wissen, was dir vermittelt worden ist, wo du auch fest bist im Glauben, wo du weißt, das halte ich fest, das möchte ich festhalten. Gottes Gebote halten, also festhalten ist mehr wie so eine Illusion, sondern du stehst auch in der Berufung, die dir Gott, die dir im Moment stehst und hartest nicht damit. Und jetzt kommt der Lohn für Demut und Durchhalten. Und dann haben wir es schon. Ich werde einige von denen, die zu Satan gehören, sie sind es nicht, denn sie geben sich als Juden aus, sind es aber nicht, dazu bringen, zu kommen und sich vor deinen Füßen niederzuwerfen. Also nicht alle, die dann in die Gemeinde kommen, kommen von der Synagoge des Satans. Es war hier wohl eine Gruppe, vermutlich die bewusst gelogen hat, die zwar vorgegeben haben, dass sie fromm sind, dass sie eine mega Gottesbeziehung haben, aber hier sagt Jesus, die lügen, das stimmt gar nicht. Mit den Juden hat er immer wieder mal Stress gehabt. Er sagt, ja, ihr sagt, ihr seid Abrahams Kinder, aber ich sage euch, das, was ihr tut, ihr wollt mich umbringen, ihr seid Lügner und euer Vater ist der Teufel. Also Jesus war da manchmal ganz schön im Clinch mit sogenannten frommen Leuten. Und wenn ich dann den Putin sehe im Fernsehen, der hier regelrecht Völkermord begeht, einen Krieg anfängt und dann in der Kirche steht, orthodoxe Kirche mit der Kerze und frommen Max abgibt, dann muss ich sagen, meine Güte. Wer glaubt denn so einen Schmarrn? Gibt es aber immer wieder. Aber toll ist, und Paulus war nicht so weit weg, wenn Gott in seiner unendlichen Güte, gerade solche Menschen, ja, wie gesagt, wenn Gott gerade solche Menschen ruft, wenn gerade solche Menschen zur Gemeinde kommen und auf einmal die Kraft Gottes erfahren, die Veränderungen im Leben erfahren, und das sagt er jetzt zu der Gemeinde, du, das ist dein Lohn. Und zu deinen Füßen liegen meint nicht, dass sie jetzt Menschen anbeten, Gottes Willen, das wollen wir ja nicht. Das heißt einfach, dass sie erkennen, boah, ihr seid ja doch voller Kraft, ihr seid ja doch so tolle Christen, Mensch, mal, wir sind nett, wie ihr guckt und weil wir den Michael morgen feiert haben, wir sind so tolle Gemeinde, gell? Nicht aufgepasst, oder? Da steht dann aber, sie werden erkennen, dass ich, Jesus, dich geliebt habe. Deswegen fallen sie nieder. Die sagen nicht, boah, was für ein tolles Gemeindeprogramm. Und was für eine gesalbte Predigt. Und das Wort geht so tief. Oh, so tief, wenn das Wort auch verkündigt wird. Hat er. Prediger, der hat sogar einen Doktor in Theologie. Das kann nicht ich sein, ich bleib ganz locker. Nein. Das sind Menschen, die kommen, die schickt Jesus. Der sagt auch noch, guck mal, für das hast du gar nichts gemacht. Und die erkennen, boah, also so wie der Matthias guckt, den muss Jesus so unwahrscheinlich liefern und in den Arm nehmen. Die sind begeistert. Von dem, was Gott in deinem Leben getan hat. Gott. Klar dürfen wir bitte dazu beitragen. Wir können uns ja auch mit Händen und Füßen wehren, das machen wir nicht. Aber versteht ihr, es ist letztendlich immer Gott. Es sind nicht wir. So liegt es nicht an meinem Wollen oder Laufen, sagt Paulus, sondern es liegt an der Gnade, an der Güte Gottes. Das große Lob, die große Belohnung, Die Belohnung, dass Gott Menschen schickt, und es geht schon mal draus hervor, das sind keine einfachen Menschen. Wer aus der Synagoge des Satans kommt, der völlig falsche Lehre, denkt an Esoterik und alles Mögliche, was es gibt, das sind Menschen, die machen Arbeit. Das sind Menschen, die fragen nicht gleich, wo kann man hier die Kohle abgeben oder wo kann ich hier mitarbeiten. Das sind Menschen, die sind schwierig. Aber Gott will sie schicken. Denen, die an ihm letztendlich, an der Person festhalten, ja, ich halte ja an nichts fest, was mir nicht wertvoll ist, die an ihm festhalten, die sich nicht entmutigen lassen, weil andere etwas haben, was ich nicht habe, die sich nicht auf das Gleis, dieses Abstellgleis des Neides ziehen lassen, sondern die sich freuen an dem, was bis heute in mir geschenkt ist, und es weitergeben. Denn ich habe dich geliebt. Ich schließe. Er hat nochmal einen Sack zugebunden, halte fest, was du hast. Also betont es nochmal, damit dir niemand deinen Siegeskranz nimmt. Bleib dabei, halt an meinem Wort fest. Und wenn es drauf ankommt und du gefragt wirst, auch in einer schwierigen Situation, und wenn du auch merkst, es wird vielleicht zu deinem Nachteil sein und dich jemand fragt, glaubst du auch an den, der da von sich behauptet, dass er auferstanden ist, sagst du ja. Und ich möchte euch ermutigen, ich wollte es nicht bringen, weil ich es nicht umkehren wollte, was die Schwäche betrifft, aber ich wurde heute Morgen vom Geist Gottes, so kann ich sagen, nochmal ganz stark, wir würden sagen ermutigt, man kann aber auch sagen ermahnt, es doch zu sagen, und zwar ein Vers aus Joel 4, Vers 10. Wenn jetzt gemein wäre, würde ich einen Sammy fragen, was da drin steht. Du könntest wissen, aber ich bin ja lieb, nachdem du so lieb zu mir gesprochen hast. Ja. Joel 4, Vers 10, ein ganz bekannter Vers. Da auf einmal sagt Gott durch den Propheten, Joel, schmiedet aus Pflugscharen Schwertern. Also nicht Schwerter zu Pflugscharen, das ist tausendjährige Reich, ja, sondern jetzt sagt er zum einfachen Volk, zu den Bauern, die aussagen, was haben wir für eine Chance als kleine Haufe, als Israel gegen die Übermacht unserer Feinde, und das Wort Gottes kommt und sagt, so, ihr macht das Folgendes, ihr schmiedet aus Pflugscharen Schwerter, und jetzt kommt's, das Schwache spreche, ich bin stark. Also, letztendlich ist es auch die Botschaft an die Gemeinde zu Pergamon, weil ja Gott sagt, ich weiß, denn du bist schwach, du hast eine kleine Kraft. Aber er sagt, er will ja was tun, sie werden erkennen, dass ich dich geliebt habe. Aus dem Grund raus, und wie Paulus sagt, wo ich schwach bin, bin ich stark, können wir das aussprechen, aber nicht in der Form, hey, ich weiß zwar, ich bin schwach, aber letzten Endes bin ich halt doch stark. Nein. Ich bin schwach von mir selber, aber weil ja Gott bei mir ist. Was glaubst du, wer stärker war? David oder Goliath? Ha? Ah, nee, natürlich nicht. Also, er macht meine ganze Theologie kaputt, Hand. Nein, natürlich war der Goliath viel stärker. Also, jetzt kommen wir, jetzt holen wir den Klitschko rüber und ich sage, den mache ich locker nieder. Also, ein Quatsch. Natürlich war der Goliath stärker. Aber David sagt, aber ich komme im Namen des Herrn. Und was ihn stark gemacht hat, war nicht er, weil er gerade einen super Moment gehabt hat, so wie Popeye oder wie Superman oder Batman, was weiß ich, sondern weil die Kraft Gottes kam, die Weisheit Gottes kam. Und aus dem Grund kann ich sprechen, der Schwache spreche, ich bin stark, wenn Gott mit mir ist. Wenn Gott mit mir ist. Ich schließe mit einer Geschichte. Eine wahre Geschichte, die vor circa gut einem Jahrzehnt in einer Zeitung der USA in den Südstaaten erschien. Jetzt brauche ich wieder die Brille. Es gab ein atheistisches Ehepaar, das ein Kind hatte. Sie erzählten ihrer Tochter nie von Jesus Christus. Eines Abends, das Mädchen war 5 Jahre alt, stritten die Eltern erbärmlich miteinander. Und dann erschoss der Vater die Mutter vor den Augen des Kindes. Daraufhin erschoss sich der Vater selbst. Tragisch, hören wir immer wieder. Immer wieder eine Nachricht, furchtbar. Geht weiter. Das kleine Mädchen sah das alles mit an, dann wurde sie zu den Pflegeeltern gegeben. Die Pflegemutter war Christin. Sie nahm die Kleine mit in die Kinderkirche. Als die Sonntagsschule in der Kirche wieder anfing, erzählte die Mutter der Leiterin, der Kinderkirchmitarbeiterin, dass das Mädchen noch nie etwas von Jesus gehört hatte und bat sie, Geduld mit ihr zu haben, feinfühlig mit ihr umzugehen. Die Leiterin hielt ein Bild von Jesus hoch und fragte, weiß einer von euch, wer das hier ist? Niemand. Doch das kleine Mädchen hebt nach einer kurzen Zeit die Hand und sagt, ich, das ist der Mann, der mich in der Nacht, als meine Eltern starben, gehalten hat. Wow. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du es bist, der uns fähig macht. Und ich danke dir, Herr, dass es nicht schlimm ist, egal wie wir uns fühlen, egal wie stark oder schwach wir sind, wie gut oder weniger gut gebildet wir sind. Vater, danke, dass du völlig andere Maßstäbe hast und Kriterien hast, die das Lob eines Menschen ausmachen oder eben nicht ausmachen. Vater, vergib mir, vergib uns, wo wir vielleicht irgendwie immer wieder es nicht hinkriegen und neidisch auf die dreinschauen oder vielleicht auch auf Dinge dreinschauen, die andere haben oder sich leisten können, wir nicht. Und hilf uns, dass wir den Fokus neu auf das Wesentliche, auf dich ausrichten können, in Jesu Namen. Halleluja.